Guten Morgen euch allen. Ein bewegendes Lied. Mutig komme ich vor deinen Thron. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist so groß, so wunderbar, so herrlich, so voll Heiligkeit und Größe und Allmacht. Zitternd komme ich vor deinen Thron, aber du hast das ermöglicht. Halleluja, Herr, du bist wunderbar. Du hast den Zugang zu deinem Thron freigemacht. Danke, dass du unser Herr und Heiland bist. Wir möchten dich bitten für diesen Gottesdienst, dass du uns über die Maßen segnest. Amen. Wir haben in diesem Monat eine neue Predigtreihe angefangen. Wo ist der Werner? Geflohen. Ich weiß nämlich nicht, wie diese Predigtreihe heißt. Aber es soll um Mensch.
Vorbilder des Glaubens.
Es soll um Menschen gehen im Alten Testament, die mit Gott gelebt haben und die uns Vorbilder sind, auch in unserer Nachfolge Jesus nach. Und ich habe heute aus dem 5. Kapitel der Bibel, 1. Buch Mose, Genesis, einige Verse bekommen, mitten aus einem Geschlechtsregister. Genesis 5, das ist das Buch von Adams Geschlecht. Und dann werden da viele Namen aufgezählt und Alter. Und Adam war 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm gleich und so weiter. Und das sind ja so Kapitel, die man durchaus mal überblättert, wenn man sie denn überhaupt noch anliest. Und da freue ich mich, dass wir genau diesen Text heute haben als Predigttext. Genesis 5, 18 bis 24. Ihr habt den Text nach der Einheitsübersetzung auch hier projiziert. Da heißt es, Jered war 162 Jahre alt, da zeugte er Henoch. Nach der Geburt Henochs lebte Jered noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Jereds betrug 962 Jahre, dann starb er. Henoch war 65 Jahre alt, da zeugte er Methuselah. Nach der Geburt Methuselahs, habe ich falsch ausgesprochen, nach der Geburt Methuselahs ging Henoch seinen Weg mit Gott noch 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Henoch war seinen Weg mit Gott gegangen, dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn aufgenommen. Wir hatten eben die Textlesung aus 2. Könige 2, wo der Elia von Gott, ohne zu sterben, direkt in den Himmel aufgenommen wurde. Und da gibt es noch einen zweiten, und das ist der Henoch, und dem soll es heute Morgen gehen. Und einen ersten Punkt habe ich überschrieben, Henoch, ein Jungspund. Der war ja nur, was haben wir gehört? 365 Jahre. Ein Jungspund. Denn da ist die Rede davon, dass sein Vater Jered 962 Jahre lebte. Dann starb er. Und wenn ich im Text noch ein wenig weitergehe in den Vers 27, da heißt es, die ganze gesamte Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre, dann starb er. 969, wir nennen ihn nicht Methuselah, sondern sind gewohnt Methusalem, ist bei uns ja auch sprichwörtlich geworden. Die größte Lebenszeit, die hier in diesem Geschlechtsregister und auch überhaupt in der Bibel vorkommt. 969 Jahre. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, der Henoch ist ein Jungspund im Vergleich mit 365. Ich weiß, das hört sich schräg an. Machst du mal bitte die nächste Folie. Das ist ein Jungspund. Ihr habt oben den Adam, der wurde 930. Also wir rechnen jetzt von der Schöpfung an einfach mal die Zahlen, die hier angegeben sind, grafisch dargestellt. 930 Jahre. Auch die anderen sind so in etwa in dem Bereich. Wir waren eben bei Jared oder Jared, je nach Bibelübersetzung mit 900, was war das, 62? 962, der Methusalem, Methuselah 969. Guck mal, wie jämmerlich kurz das ist hier. 365 im Vergleich. Man kann viel über solche Zahlen diskutieren, spekulieren, manchmal sich auch lustig machen, finde ich überhaupt nicht angebracht. Ich halte es hier sehr mit John MacArthur, der Folgendes schreibt, hier zum Alter von Adam. Da heißt es 930 Jahre, das sind buchstäbliche Jahre, die eine ungewöhnliche Lebenslänge angeben. Das liegt an den andersartigen Lebensbedingungen, Klima etc. vor der Sintflut. Denn die Erde befand sich unter einer Schutzhülle aus Wasserdampf, die die UV-Strahlen der Sonne filterte und viel gemäßigteres und gesünderes Klima bewirkte. Vielleicht. Vielleicht. Auf alle Fälle ist das ein in sich geschlossenes Zahlensystem, das aufgeht. Das sind auch nicht fantastische Zahlen, wie wir es in der Umwelt haben in dieser Zeit. Das sind ganz andere Zahlen. Da wird einer schon mal 250.000 Jahre alt. Das ist ein anderes Kaliber. Und selbst pünktlich zur Sintflut sterben alle. Das ist auch für mich ein wichtiger Punkt gewesen, wenn ich diese Zahlen nachrechne. Es überlebt keiner von denen, die Sintflut, sondern bei der Sintflut, hier ist es angegeben, Noahs Arche, bei der Sintflut sterben auch die beiden letzten, Methuselah und Lamech, sind rechtzeitig tot. Nur, genau das ist ja der biblische Bericht, Noah und seine Söhne, hier ist der Sem angegeben, überleben die Sintflut. Ein in sich geschlossenes System, das aufgeht. Was mir hier bei Henoch auffällt, er ist ganz anders als seine Zeitgenossen. Was die Lebenslänge angeht, aber auch wie er charakterisiert wird. Da heißt es, er lebt mit Gott. Er führt sein Leben mit Gott. Wenn man Zeitgenossen nimmt, die werden ganz anders charakterisiert. Kommen wir später nochmal drauf. Es ist ähnlich mit Noah. Mitten in einer dunklen Zeit und der Noah ist anders, positiv anders und entsprechend behandelt ihn Gott hier anders. Die anderen werden nicht weggenommen, direkt in den Himmel. Nur nicht mal mit Noah geschieht es und der Noah war wirklich jemand ganz Besonderes. Ich habe hier eine These stehen, für mich ist es eine These. Wenn man in einer finsteren Zeit lebt, kann es eine Gnade sein, von Gott weggenommen zu werden. Das ist das Erste, was ich hier lernen kann. Es kann eine Gnade sein. Sei es, dass es meine eigene Krankheit, Leid oder sonst etwas ist, sei es, dass mir die Umwelt so zusetzt, die Gottlosigkeit so zu schaffen macht, es kann eine Gnade sein, aus einer finsteren Zeit jung zu Gott zu kommen. Für den Betreffenden eine Wohltat, für seine Umgebung ein Mangel und natürlich eine Riesenlücke, wenn ausgerechnet noch jemand, der mit Gott lebt, weggenommen wird. Und dann scheint die Finsternis, die äußere Finsternis noch größer. Und wenn es ein Angehöriger ist oder sonst Nahestehender, dann wird natürlich meine eigene Betroffenheit und Leid noch größer. Ausgerechnet der Beste geht. Warum? nicht so ein Gewaltmensch. Wenn ich hier ein Kapitel vorher gehe, Genesis 4, da kommt ein Lamech vor. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beute. Also wäre doch besser gewesen, Gott hätte den hier weggenommen. Kennt ihr solche Gedanken? Die kommen uns ja auch. Warum ausgerechnet jemand, der wirklich so ein Segen für viele war, aber so ein Scheusal nebendran, der wird 120, mal überspitzt gesagt. Gott ist souverän. Er bestimmt die Länge des Lebens und er berücksichtigt dabei nicht unbedingt meine Vorstellungen und Wünsche. In Psalm 39, Vers 5 heißt es, Herr, tu mir mein Ende kund und die Zahl meiner Tage. Lass mich erkennen, wie sehr ich vergänglich bin. Es ist Gott, der die Zahl meiner Tage, deiner Tage bestimmt. Egal, ob jemand mit Gott lebt, wie der Henoch, oder ein Gewaltmensch ist, wie der Lamech. Und noch ein zweiter Punkt hier. Der Henoch, der wurde weggenommen. Er lebte mit Gott. Gott nahm ihn weg, wohl zu sich. Dem gerechten Hiob dagegen, dem wurden Prüfungen auferlegt. Gott geht sehr unterschiedlich mit seinen Kindern um. In Hiob 1 heißt es, dieser Mann, also Hiob, war untadelig und rechtschaffen, er fürchtete Gott und mied das Böse. Wunderbares Zeugnis. Am Ende des Kapitels heißt es bei Hiob, bei all diesen Prüfungen, und in all dem sündigte Hiob nicht. Toll. Aber ich glaube, dem Hiob hätte es besser gefallen. Er wäre auch zu Gott genommen worden, als dass es dann im ersten Kapitel knüppeldick kommt und im zweiten Kapitel noch schlimmer. Den einen nimmt Gott weg, den anderen lässt er in den Prüfungen. Es ist unterschiedlich, wie Gott seine Ehre durch Menschen mehrt, die mit ihm leben. Ist auch beim Noah so. Der ist, glaube ich, nächsten Sonntag dann dran als Predigttextthema. Zwar wird der gerechte Noah in die Arche quasi entrückt, in Sicherheit gebracht. Aber ich habe mir überlegt, wie viel der Noah gelitten haben mag, wenn die anderen nicht hören auf das Evangelium, kehrt um. Und wenn sie dann alle sterben, seine ganze Familie, bis auf die drei Frau, drei Söhne und die drei Schwiegertöchter. 8 Leute kommen durch und alle um mich rum weg. Auch der Noah hätte sicherlich gehabt, solche Prüfungen und solches Leid nicht miterleben zu müssen. Ein zweiter Punkt. Henoch als ein Mensch, der nicht stirbt. Also, eines von wahrscheinlich zwei Wörtern, die am häufigsten hier in Kapitel 5 vorkommen, das ist und er starb. Das kommt fast am meisten vor. Und er starb. Ist ja auch normal für einen Mensch, oder? Und jetzt hast du hier kein und er starb, sondern er wird zu Gott genommen, entrückt. Hier ist der Henoch in diesem Kapitel die einzige Unterbrechung dessen, was Gott ja angekündigt hat. Wenn ihr von dieser Frucht, es ist die Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr ganz sicher sterben. Einer meiner Bekannten hat mal spaßeshalber eine Umfrage gemacht vorm Gottesdienst, wie hoch ist die Sterbewahrscheinlichkeit von Menschen. kam kaum eine richtige Antwort, weil das ist so eine schräge Frage, oder? Wie hoch ist die Sterbewahrscheinlichkeit von Menschen? Fast eine Unverschämtheit, die Frage, aber eine Tatsache. Sie ist 100%. Außer der Henoch. Das ist die Ausnahme hier. Henoch wurde von Gott lebendig in den Himmel genommen, genauso wie wir es in der Textlesung von Elia gehört haben. In der Vergangenheit wurden, so hören wir in der Bibel, genau zwei Menschen entrückt. Henoch und Elia. Sie gingen ohne Sterben zu Gott. Jesus gebraucht einmal wunderbare Worte in Johannes 11. In Johannes 11, in Vers 25 und 26, wir sind da, als der Lazarus gestorben ist und Jesus dann erst später hingeht. Und da heißt es, Jesus erwiderte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Und dann kommt da so eine Frage: Glaubst du das? Hat euch die auch schon herausgefordert? Diese Frage: Glaubst du das? Die fordert mich hier beim Henoch heraus. Kann denn das sein? Gibt es wirklich einen Herrn über Leben und Tod, der auch bewirken kann, dass ich nicht sterbe, auch wenn ich sterbe, dass es weitergeht? Gibt es so einen Herr über Leben und Tod? Und nicht nur allgemein gibt es ihn, sondern glaube ich das? Was ist, wenn mir selbst der Tod begegnet? Wir haben vorhin gehört, dass es ihr nicht gut geht, sondern dass diese Metastasen fortschreiten. Da wird diese Frage noch viel, viel deutlicher, viel, viel prägnanter. Glaube ich das wirklich, wenn es auf die Ewigkeit zugeht? Und nicht, wenn ich 90 oder 100 bin. Und ich weiß nicht, ob es da einfacher wäre, sondern es ist, glaube ich, in etwa wie ich. Oder ein bisschen jünger. Plus, minus 50. Ja. Gut 50, glaube ich. Tja, glaube ich das? Glaube ich, dass auf ein Kind Gottes trotz leiblichen Sterben, und das ist ja ein Unterschied zum Henoch, nicht der ewige Tod wartet, sondern ewiges Leben? Meine Frau und ich waren gestern bei den Gideons zum, Gebetsfrühstück eingeladen. Und Marcel Weinand, der auch bei uns hier ja immer wieder predigt, hat sehr eindrücklich gestern früh gesagt, am Anfang sah er, als er Christ wurde und am Anfang seiner Tätigkeit auch bei den Gideons, das sind die Bibelverteiler, da sah er überall verlorene Menschen. Sie gehen auf einen ewigen Tod zu, aber er glaubt das, was Jesus hier sagt, nämlich, dass es ein ewiges Leben gibt. Und das drängt einem zum Weitergeben. Wenn ich weiß, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, aber dass Jesus Herr über Leben und Tod ist, auch Herr über ewiges Leben und ewigen Tod, dann kann ich doch nicht still sein. Fand ich so eindrücklich, was Marcel gestern weitergegeben hat. Ich habe mich selber gefragt, glaube ich das wirklich? Ist das Realität in meinem Alltag, was mein eigenes Leben angeht und was meine Botschaft angeht? Das, was der Henoch erlebt hat, direkt zu Gott genommen zu werden, Das könnte auch uns hier treffen. Was wäre denn, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Gibt ja die unterschiedlichsten Bücher, Vorstellungen, gibt sogar einige Romane zu dem Thema, eine ganze Reihe, die hieß Das Finale. Ist das eigentlich das Finale? Hat das ein Finale gefunden oder gibt es immer noch Bände? Ich weiß es nicht, ich habe den Überblick verloren. Mit 15 oder mehr Bänden, meine ich. Und spannendes Thema. Wisst ihr, was ich viel, viel spannender finde? Warum war eigentlich der Henoch dabei? Bei der ersten Entrückung. Bei Elia erfahren wir es nicht so deutlich. Aber bei Henoch erfahren wir, was hat eigentlich Gott an Henoch gefallen? Was zeichnet den Henoch aus? Und das ist der dritte Punkt. Henoch als ein Mensch, der Gott gefällt. Henoch als ein Mensch, der Gott gefällt. Da heißt es in Vers 22 und 24 gleich zweimal erwähnt, betont, entweder heißt es, er wandelte mit Gott oder er ging seinen Weg mit Gott oder wie haben wir es hier übersetzt, er lebte mit Gott. Mir kommt es hier auf die Beständigkeit an. Das fand ich die beste Wiedergabe, die ich so in der Literatur gefunden habe. Er lebte beständig mit Gott. Nicht mal so kurz himmelhoch jauchzend und dann gibt es halt mal wieder einen Absturz. Nein, beständig mit Gott. Immerhin 365 Jahre lesen wir. Beständig, erstes Stichwort. Das hat mich sofort erinnert an die Worte Jesu, wer in mir bleibt. Wir erfahren ja nicht, wie das beim Henoch im Detail aussieht, in der Praxis aussieht. Das ist ja nur so ein ganz kurzer Text, als für mich eine Parallele. Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da ist ein Mensch gemeint, der nicht nur kurz Beziehung zu Gott hat, der nicht nur mal punktuell in der Gegenwart Gottes lebt, sondern der wirklich ganz nah bei Jesus lebt. Wer in mir bleibt, das ist eine Aufforderung, bemühe dich um die Beziehung zu mir, sagt Jesus. Das macht aber auch so viel Hoffnung, weil Jesus sagt ja nicht etwas, streng dich mal an und ja, wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Nein, das macht richtig Hoffnung, das macht Appetit. Ja, wenn Jesus sagt, bleib in mir, bleib an mir dran, halte die Beziehung zu mir, leb in meiner Gegenwart, dann geht das. Das ist Hoffnung. Und dann ist verheißen, was hier steht, reiche Frucht, viel Frucht. Viele von uns kennen das Gleichnis vom Sämann, nennen wir es, vierfaches Ackerfeld, vom Gleichnis vom Sämann. Da wird der Samen ausgestreut, das Wort Gottes. Und da heißt es in Matthäus 13, 23, auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht, er bringt dann Frucht, und jetzt kommt's, hundertfach oder 60-fach oder 30-fach. Also mindestens 30-fach ist hier die Verheißung. Mindestens. Aus einem Samen, des Bildes, aus einem Samenkorn 30-fach Frucht. Minimum. Das ist doch typisch für Jesus, oder? Das ist so wie schon im Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, von allen Bäumen dürft ihr essen. Das ist die Großzügigkeit Gottes. Das ist der Reichtum Gottes und den will er in unserem Leben sehen. Ein Vers vorher heißt es, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wieder wunderbare Verheißung. Dann kommt aber, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist das Gegenteil. Eben in Vers 5 hieß es ja, ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Ja, das ist auch Tatsache. Habt ihr schon mal eine nicht geerntete Rebe am Weinstock gesehen? Weißt, wenn ein Weinberg nicht abgeerntet wird und die bleiben über den Winter hängen, wenn sie denn noch oben bleiben, das ist nichts Schönes. Im günstigsten Fall werden sie Rosinen. Wenn sie draußen geblieben sind, sehen sie gar nicht nach Rosine aus und schmecken vor allem nicht nach Rosine. Ja, es geht um das Ziel, das Jesus vorhat, um das Ziel. Diese Beständigkeit führt zu guter Frucht. Beständig mit Jesus leben. Es geht um Treue gegenüber Jesus, um Treue, gerade auch in den kleinen Dingen. Und ich möchte noch einen Punkt machen aus Johannes 15. Es geht um Liebe bei der Sache. Johannes, wir waren in Johannes 15, Vers 5, wir waren in Vers 4, jetzt gehe ich in Vers 10. Und da sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also ich höre gerne von Beziehung zu Jesus und Nähe zu Jesus und ein bisschen was gesungen in der Richtung haben wir auch heute schon, das ist wunderbar. Ich habe mich persönlich gefragt, höre ich auch so gern was von Gebote halten? Lebensordnungen, die er gibt. Das sind doch super Lebensordnungen. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, seine Gebote sind nicht schwer. Das ist Gottes Sicht offenbar. Ich tue mich da manchmal ganz schön schwer. Und mich trifft es total, wenn hier steht, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Da ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass ich mein Leben von ihm so verändern lasse, dass ich das tue, was ihm gefällt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von Liebesbeziehung zu Jesus. Und das sind doch super, wirklich, ich habe eben gesagt, super Gebote. Das sind Gebote, die Leben so reich machen, die nicht zerstören, sondern Leben zur vollen Entfaltung bringen. Daran wird hier Liebe gemessen. Es ist schwierig, Liebe zu messen, aber Jesus wird hier sehr, sehr konkret. Ein zweiter Punkt. Das ist Stichwort Glauben. Das Erste, was Gott gefallen hat, war die Beständigkeit, wie der Henoch gelebt hat. Glauben, da bleiben wir nicht im fünften Kapitel der Bibel, sondern gehen fast ans andere Ende in Hebräer 11, den Vers 5. Das sind die Glaubenshelden, die sogenannten. Hebräer 11. Und da heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt und musste nicht sterben. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefiel. Tja, weiß nicht, ob der Werner Zeugnisse gegeben hat in der Schule, dass dir deine Schüler gefallen haben. Manchmal schon. Aber das ist nochmal eine andere Kategorie. Wenn Gott sagt, der Henoch, dem stelle ich ein gutes Zeugnis aus. Ganz tolle Sache. Und der Grund ist der Glaube, das Vertrauen von Henoch in Gott. Was hat der Henoch geglaubt? Bleiben wir im Hebräerbrief und nehmen den nächsten Vers. Vers 6, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es, ohne dieses Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen, Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, also dass es ihn wirklich gibt, und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Zwei Punkte für das Vertrauen, offenbar auch von Henoch. Vertrauen darauf, dass Gott wirklich existiert, dass es diesen Gott wirklich gibt. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es gibt Gott wirklich. Sagt sich heute Morgen so leicht. Also zumindest, wenn ich hier vorne stehe. Ist nicht schwierig. Oder wenn ich aufs letzte Jahr zurückdenke, ich habe viel Gutes mit Gott erlebt. Ja, sagt sich so leicht. Und was ist, wenn es mal nicht mehr so gerade läuft? Oder was ist, wenn wirkliche Zweifel kommen, ob dieser Gott denn existiert? Und ob diese Verheißungen wirklich stimmen? Und ob ich wirklich errettet bin? Ich bin jetzt über 31 Jahre Christ und immer wieder hat mich erschüttert, wenn ich gelesen habe, dass selbst manchmal bei großen Gottesmännern, wahrscheinlich vielleicht auch bei Gottesfrauen, da habe ich es noch nicht gelesen, auf dem Totenbett Zweifel gekommen sind, reicht es mir in den Himmel? Oder gibt es Gott überhaupt? Wie gucke ich auf mein Leben zurück? Dieses tiefe Vertrauen, dass dieser liebende Gott wirklich existiert. Ich sage schon bewusst, der liebende Gott. Das ist nicht nur, dass er existiert, sondern dass er Interesse an mir hat. Dass er mich liebt. Dass er das bewiesen hat, als Jesus Mensch geworden ist und Jesus ans Kreuz gegangen ist. Vertrauen darauf, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt, steht hier. Ich habe hier geschrieben, wer Gott sucht, wird ihn finden. Ich möchte jetzt gar nicht über zukünftigen Lohn reden an der Stelle. Ich glaube, das schwingt auch mit hier. Ewiges Leben und so weiter. Ich möchte nur bei dem Punkt bleiben, wer Gott sucht, jetzt, heute, an diesem Tag, der wird ihn finden. So wie es in Jeremia 29 heißt. Da spricht Gott, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Genauso stelle ich mir den Henoch vor, von dem ja nur gesagt wird, er lebte mit Gott und jetzt in Hebräer, er glaubte an Gott. Ja, er hat Gott gesucht und Gott steht zu seinem Wort. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Noch zweimal kommt die gleiche Formulierung vor. Er lebte mit Gott. Der eine ist der Abraham. Auf den komme ich bei meiner nächsten Predigt. Da habe ich nämlich den Abraham. Freue ich mich drauf. Du freust dich?
Ich freue mich auch.
Du hast ihn auch, ja. Wir haben, also nicht, dass wir neidisch aufeinander wären, wir haben drei Predigten zu Abraham, was immer noch zu wenig ist in meinen Augen. Und der andere ist der Noah. Noah, machst du mal die nächste, bitte? Halt, das war eins zu weit. Da ist ein neues Wort aufgetaucht. Und das ist das Stichwort gerecht. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 9, Noah war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Er ging seinen Weg mit Gott. Und jetzt wird hier zwei Attribute dazu gesetzt. Gerecht und untadelig. Das untadelig, da reden wir bei Abraham. Hier dieses gerecht. Ein gerechter Mann. Jemand, der dem Maßstab entsprechend gelebt hat. der wusste, was Gott gefällt. Und da hat er sich bemüht, das in seiner Gottesbeziehung, die wieder dieses Erlebte mit Gott, diesem Maßstab gerecht zu werden. Und auch der Noah bekommt so ein tolles Zeugnis, gerecht und sogar untadelig. Es heißt in Maleachi 2, Vers 6, da geht es nicht um den Noah oder ähnlichen, da geht es um Priester. Maleachi 2, Vers 6, verlässliche Weisung war in seinem Mund. Also das wünsche ich euch, dass hier vorne auch immer jemand steht, in dessen Mund verlässliche Weisung, Botschaft ist. Und dann geht es weiter, und auf seinen Lippen fand sich kein Unrecht. In Frieden und Aufrichtigkeit ist er mit mir gegangen, und viele brachte er zur Abkehr von der Schuld. So stelle ich mir den Henoch vor und so stelle ich mir den Noah vor, mit diesem Gerecht, mit diesem Stichwort. Ja. Gerecht leben, gerecht reagieren, Maßstab Gottes entsprechen. Das ist ja so leicht, wenn du in einer Gemeinde mit lauter Vollkommenen lebst. Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist dann so einfach, oder? Natürlich muss ich ein Konjunktiv gebrauchen, es wäre so einfach. Aber auch in der Gemeinde sind die Leute ja relativ nett. Meistens. Ja, ich will es nicht, also ich mache mich nicht lustig gerade, es ist so. Sie sind relativ nett im Vergleich zu dem, was du vielleicht mit Nachbarn im Beruf oder auch in der Familie mit Nichtgläubigen erlebst. Leider manches Mal auch mit Gläubigen. Relativ nett. In was für einer Zeit haben der Henoch oder auch der, wo sind wir gerade, bei Noah, in was für einer Zeit haben die gelebt? Bei Noah heißt es, Genesis 6, Vers 11, die Erde aber war in Gottes Augen verdorben, sie war voller Gewalttat. Über Henoch heißt es, jetzt wieder im Neuen Testament, im Judasbrief, Vers 14 und 15, da geht es um etwas, was Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt hat, also unseren Henoch. Seht, der Herr kommt mit seinen heiligen Zehntausenden, um über alle Gericht zu halten und alle Gottlosen zu bestrafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, die sie verübt haben und wegen all der frechen Reden, die die gottlosen Sünder gegen ihn geführt haben. Das ist die Zeit von Henoch, das ist die Zeit von Noah. Beide hatten es offenbar nicht leicht in der Umgebung. Und ihnen wird attestiert, sie lebten mit Gott. Was hätten die klagen können? Also mir liegt das Klagen sehr. Es wird alles schlechter, es sind alle gemein zu mir und überhaupt. Ich finde den Namen von Noah so treffend. Ich nehme an, ist der Andreas, glaube ich, nächsten Sonntag dran? Oder bis? Okay, also bei der nächsten Predigt zu Genesis 6, da wird der Name von Noah genannt, Tröster, ein Trost. Wenn du, da wird der Name zum Programm, wenn du in so einer richtig dunklen Zeit bist und dann ist da einer, der lebt mit Gott und du merkst ihm das an, das kann ein Trost für alle sein. So war offenbar der Noah und so stelle ich mir den Henoch vor. Mit Gott leben heißt überwinden, gerade auch in gottlosen Zeiten. Mit Gott leben, so wie der Henoch, heißt überwinden. Ihr wisst noch die Jahreslosung, ist ja noch nicht lange her. Da heißt es, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und wie geht's weiter? Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Ich behaupte, der Henoch, der Noah, können Abraham und wer uns noch begegnen wird, dazu nehmen. Die haben mit Gott gelebt. Das hieß ganz wesentlich, sie haben überwunden. Sie haben den Sieg Gottes in Anspruch genommen. Und das nicht nur mit Worten, sondern in ihrem Leben. Schlussfolie. Der Judasbrief geht weiter. Endet damit, dem einen Gott aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und euch untadelig und voll Freude vor seine Herrlichkeit treten zu lassen, ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt die Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Amen. Lasst uns abschließend beten.